für Bildung und Vermittlung in den Museen war das, was wir erlebt haben, so etwas wie eine Stunde Null. Denn das war eine Vollbremsung.
Das Digitale wird in meinen Augen, da bin ich vielleicht sehr altmodisch und konservativ, wird dennoch die Begegnung mit dem Original niemals ersetzen können.
Nichtsdestotrotz muss es aus meiner Sicht die Aufgabe der Forschung sein, die Chancen einer solchen Situation rauszufinden und für Probleme Lösungen zu finden.
Den Wert einer Erfahrung bemisst man ja meistens doch erst, wenn man sie nicht mehr machen kann.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Museen Köln, der Podcast, der sich mit interessanten Themen und Geschichten rund um die Kölner Museen befasst. Und es ist eine Premiere. Das ist der erste Podcast für die Museen Köln, der auch gleich in drei Teilen erscheinen wird, die sich alle mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie befassen. Der erste Teil befasst sich damit, wie die aktuelle Situation in den Kultureinrichtungen sich darstellt. Dann geht es um die Frage der Chancen und der Risiken, die sich aus dieser Pandemie ergeben. Und zum Schluss wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wie könnte ein Museum oder wie könnten die Museen der Zukunft aussehen? Ja, die Corona-Pandemie stellt die Museen gerade vor ganz neue, große und ungeahnte Herausforderungen. Wie können die Museen unter den aktuellen Bedingungen überhaupt ihre Kernaufgaben erfüllen? Das Sammeln, das Forschen, das Bewahren, das Ausstellen, das Vermitteln, das Kommunizieren. Wie geht das jetzt? Und vor allem, wie sorgt das Museum der Zukunft für die wichtige Interaktion zwischen den Besucherinnen und Besuchern und der Kunst und den Objekten? Wie bleiben die Museen trotz dieser massiv veränderten Rahmenbedingungen überhaupt ein Ort für Begegnung und Kommunikation? Das ist das, worüber wir hier heute sprechen möchten. Und zwar im Museum Ludwig in Köln spreche ich mit vier Expertinnen und Experten aus dem Kulturbereich über diese Veränderungen, die sich gerade durch die Corona-Pandemie in den Museen vollziehen. Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Andrea Firmenich, die Generalsekretärin der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Ich begrüße Frau Prof. Dr. Vanessa Borgmann vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart, die dort das Projekt Future Museen leitet. Wichtig ist zu wissen, dass Frau Prof. Borgmann uns online zugeschaltet ist. Daher kann es sein, dass der Ton, wenn Prof. Borgmann spricht, vielleicht ein kleines bisschen anders klingt. Außerdem haben wir hier alle die Schwierigkeit, dass wir uns nur hören, aber nicht sehen können. Und daher kann es sein, dass wir manchmal gleichzeitig sprechen. Und da bitte ich die Hörerinnen und Hörer schon jetzt, das zu entschuldigen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Yilmaz Cibior, den Direktor des Museum Ludwig Köln. Vielen Dank, lieber Herr Cibior, dass wir hier heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und schließlich begrüße ich noch Herrn Dr. Matthias Hamann, den Direktor des Museumsdienstes Köln, der auch Herausgeber von Museen Köln, das Magazin ist, und der heute an unserer Runde in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Museumspädagogik teilnimmt. Ja, und ich bin Marie-Luise Höfling, ich leite die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beim Museumsdienst Köln. Und jetzt können wir loslegen. Jetzt starten wir mit unserem ersten Themenkomplex. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Ihre aktuelle Arbeit? Und da bitte ich Frau Firmenich, uns mal ein kleines Stimmungsbild zu geben.
Unsere Stiftung, die Kunststiftung NRW, ist ja nicht nur für die bildende Kunst zuständig, sondern für alle Künste, das heißt für Performing Art, für die Literatur und die Musik gleichermaßen wie eben auch für die bildende Kunst. Und da ist das Bild sehr, sehr differenziert und da muss ich sagen, geht es den Museen fast noch am besten. Das hört jetzt Herr Civio vielleicht nicht ganz so gerne, aber es gibt da schon noch Abstufungen. Das heißt, alle Künstler, die auf Performing in welcher Weise auch immer angewiesen sind, die haben es noch viel schwerer als die Museen. Nichtsdestotrotz bewundere ich, ich fahre inzwischen, weil man es wieder darf, wieder Land auf, Land ab und besuche auch wirklich alle Förderpartner der Kunststiftung. Und bei allen und eben auch bei den Museen kann man wirklich feststellen, dass sich nach der ersten Schockstarre alle auf diese Situation unglaublich flexibel einstellen und nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, das, was man jetzt schon kann oder was wir nächste Woche vielleicht können, das werden wir tun. Und wir sind permanent dabei, neue Prinzipien zu entdecken, wie das denn gehen könnte.
Sie haben gerade angesprochen, dass es den Museen vergleichsweise vielleicht sogar noch am besten geht. Herr Gibio, wollen Sie dazu direkt was sagen? Wie stellt sich die Situation bei Ihnen da hier im Museum Ludwig?
Jeder sieht es natürlich aus seiner Perspektive, hat er da die beste Einsicht. Und was die Museen betrifft, sind wir gleich mehrfach herausgefordert. Das ist zum einen, was auch andere Firmen beispielsweise oder andere Institutionen betrifft, ist einmal die Kommunikation innerhalb des Teams, das größtenteils nach wie vor auch im Homeoffice ist, jetzt verstärkt auch langsam wieder in die Büros kommt. Und das heißt, es ist ein wirklich großer Mehraufwand. Dann ist natürlich das, was man von außen sieht, nämlich der Kontakt zu unseren Besucherinnen und Besuchern. Auch das ist eine Herausforderung. Das war natürlich während der Schließung ganz besonders anspruchsvoll für uns auf jeden Fall, das zu gewährleisten. Wir haben das ja mit quasi dem Hochfahren unserer digitalen Angebote, finde ich, hat das Team am Haus hier das sehr gut vollzogen. Aber wie gesagt, das war eine große Herausforderung. Jetzt, seitdem wir wieder geöffnet haben, stellen sich andere Fragen. Und bevor wir überhaupt öffnen konnten, mussten wir wie alle Häuser ein sogenanntes Hygienekonzept erstellen, wo wir ja auch erstmal nicht Fachleute sind hier am Haus und aber einfach unsere Erfahrungen einbringen konnten mit unserem Publikum und dann auch vom Gesundheitsamt und von den verschiedenen Behörden unterstützt wurden. Und jetzt, wo die Besucher wieder da sind, geht es daran, wie können wir denen den Aufenthalt hier so angenehm und sicher natürlich wie möglich zu gestalten. Und langsam beginnt es ja auch wieder, dass wir kleine Führungen anbieten können, was sehr schön ist.
Glauben Sie, dass den Menschen durch diese Corona-Pandemie überhaupt erst bewusst geworden ist, was ihnen fehlt? Dadurch, dass die Museen und die Kultureinrichtungen ja jetzt doch fast 3 Monate oder um die 3 Monate geschlossen waren. Was glauben Sie, ist da passiert in den Köpfen?
Aufgrund der Schließung muss man feststellen, wie wichtig es ist, die Arbeiten im Original zu erleben. Man hört es immer wieder, man kann sich das natürlich auch gut vorstellen, aber den Wert einer Erfahrung bemisst man ja meistens doch erst, wenn man sie nicht mehr machen kann, diese Erfahrung. Und wir haben das in sehr vielen Kommentaren, beispielsweise in unseren digitalen Medien erlebt, wie das Publikum immer wieder beklagt hat, wie schade es ist, die Werke nicht im Original zu erleben. Denken Sie nur an Yves Klein. Da müssen Sie vor dem Bild stehen, um wirklich zu erfahren, wie diese Arbeit funktioniert.
Frau Professor Borgmann, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie stellt sich oder wie hat sich diese Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Naja, also in der Forschung beschäftigen wir uns ja gerade eben mit der Frage, wie sieht das Museum der Zukunft aus? Und da sind wir im Rahmen des Forschungsverbundes Future Museum im Dezember 2019 angetreten. Also wir hatten den Projektstart wenige Monate, bevor wir hier in den Lockdown gegangen sind. Und insofern hat es natürlich immense Auswirkungen auf unsere aktuelle Forschungsarbeit. Stellt sich das so dar, dass wir für 2 Jahre einen Forschungsplan entwickelt hatten, ganz dezidiert, der sich natürlich auf eine Situation, auf eine Ausgangssituation bezogen hat, die sich jetzt einfach mit Corona drastisch geändert hat. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich erstmal wieder neu sortieren, so wie das auch alle unsere Museumspartner gerade tun müssen und fragen, was ist denn jetzt unsere neue Ausgangssituation und inwieweit müssen wir davon ausgehen, dass diese neue Ausgangssituation auch unsere Forschungsmethodik in Frage stellt. Also das sind gerade so Themen, die uns natürlich umtreiben. Ich würde mal sagen, wir entwickeln uns mit der Pandemie von der Situation von einem Schock dahin, dass wir die Chancen dieser Situation ausloten. Ich bin immer bemüht darum, optimistisch solche Situationen zu betrachten, auch wenn das nicht immer so leicht fällt. Vor allem, wenn man eben auch sieht, wie manche Museen und Partner extrem darunter leiden. Nichtsdestotrotz muss es aus meiner Sicht die Aufgabe der Forschung sein, die Chancen einer solchen Situation rauszufinden und für Probleme Lösungen zu finden.
Von wem können wir denn da am meisten lernen? Vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Ich glaube nicht, dass das Einzelne sind. Also es ist wirklich das Kollektiv und jeder muss dann auch für sich rausfinden, was er in seinem Haus applizieren kann. Also nicht jede Lösung, nicht jede Maßnahme ist für jeden sinnvoll. Wenn wir dann natürlich über Digitalisierung sprechen und um ein Beispiel zu nennen, wie bringe ich denn vielleicht Teile der Ausstellung online und mache die virtuell erlebbar, dann muss wieder jedes Haus für sich abprüfen. Ja? Was habe ich schon für Grundlagen geschaffen, um hier zu einer schnellen Lösung zu kommen? Möchte ich überhaupt eine schnelle Lösung oder möchte ich eine strategische und fange jetzt einfach mal an mit so einem Projekt? Aber auch da kann man sich in so einem Verbund einfach durch andere Beispiele Impulse holen und eben auch im Zweifelsfall dann wieder mit Einzelnen Kontakt aufnehmen und austauschen. Und das ist der Mehrwert. Also es gibt jetzt nicht den einen Vorreiter, den ich hier herausstellen möchte als Leuchtturm, sondern es ist wirklich das Kollektiv, das sich da untereinander stützt und weitere Impulse eben einbringt.
Ich würde jetzt doch gerne nochmal in den Bereich der Vermittlung schauen. Und würde noch mal gern Herrn Dr. Hamann bitten, uns zu sagen, wie sich diese Krise in diesem Bereich ausgewirkt hat.
Ja, also für Bildung und Vermittlung in den Museen war das, was wir erlebt haben, so etwas wie eine Stunde Null. Denn das war eine Vollbremsung, die mit der Schließung einherging. Und wie das immer so ist, bei einer Stunde Null hat man da ganz unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten darauf. Diese Stunde Null heißt zum einen natürlich, dass alle Veranstaltungen, alle analogen Bildungsangebote zum Stillstand gekommen sind. Und das Learning ist ja inzwischen, dass das auch so nicht so schnell wieder hochzufahren ist. Denn die Gruppengrößen, wie Herr Civia das gerade schon gesagt hat, sind kleiner. Es ist eine ganz andere Form von Besuchsverhalten. Und wenn wir wieder hochfahren, was ja an vielen Stellen im Bundesgebiet jetzt passiert, dann geht es gar nicht so sehr um die Vermittlung von Inhalten, sondern es geht darum, dass man den Menschen im Museum eine Art von Sicherheit gibt. Das, was die Museen, die Verantwortlichen in den Museen mit den Hygienekonzepten machen, das müssen natürlich die Personen, die eine Führung, einen Workshop leisten, gewissermaßen unterstützen. Und Safety First ist hier oberste Prämisse. Das heißt, wir müssen in Sicherheit vermitteln. Das ist das eine. Wenn ich von einer Stunde Null spreche, dann ist das auch eine Nulllinie, was das ganze Thema des Digitalen betrifft. Denn an vielen Stellen, wie hier im Museum Ludwig, aber auch ganz kleine Häuser irgendwo auf dem Land, haben sehr erfolgreich Versuche unternommen, mit digitalen Angeboten die Zeit zu überbrücken, von der man am Anfang ja nicht wusste, wie lange sie dauern wird. Und haben gewissermaßen dort Ressourcen hineingesteckt. Wie nachhaltig und sinnvoll das ist, das wird die Zeit erweisen. Das lässt sich derzeit aus meiner Sicht jedenfalls noch nicht bewerten. Eine Stunde Null gilt aber auch für die mehreren Tausenden von Vermittlerinnen und Vermittlern, die ja in den etwa 6.800 Museen der Republik arbeiten, meist auf freiberuflicher Basis. Für die sind zunächst für diese 3 Monate jegliche Aufträge weggefallen. Das ist persönlich, finanziell natürlich sehr, sehr schwierig. Die Frage ist aber, wie diese Aufträge überhaupt zurückkommen. Denn wir wissen ja nicht, wie sich das Publikum verhält. Und ein Publikum, das an Museen und Museumsbesuche gewohnt ist, das wird schon wieder kommen. Aber wir wissen nicht, wie die ganz große Zielgruppe Schule damit umgeht. Denn die hat natürlich jetzt, weiß Gott, was anderes zu tun, als ein Museum zu besuchen. Da muss Lehrstoff nachgeholt werden. Da müssen vielleicht Kinder, die jetzt zurückgeblieben sind, irgendwie wieder auf den Weg gebracht werden. Das wird sicherlich schwierig werden und das könnte durchaus noch ein Jahr, anderthalb Jahre dauern, bis wir hier wieder eine Phase erreichen, die wir vor der Krise hatten. Und wir wissen ja auch nicht, wie viele Leute gleichzeitig da sind. Das heißt, wir müssen auch über Formate nachdenken, die sich notgedrungen verändern werden.
Also eine Frage, die ja hier auch im Raum steht, ist die, wie geht man in der Vermittlung mit den Risikogruppen um? Es gibt ja die Älteren, es gibt die Menschen mit Vorerkrankungen und Ziel der Vermittler war es ja auch, die Barrieren zu senken und abzuschaffen und genau diesen Menschen auch den Zugang zur Kunst und zu den Museen zu ermöglichen, die Barrieren abzubauen. Wie stellt sich das jetzt dar?
Ich glaube, da gibt es noch keine Strategie. Das Sicherheitsdenken gebietet natürlich, dass man bestimmten Leuten keine dezidierten Angebote macht. Auf der anderen Seite möchte man niemanden ausschließen. Das ist ja, ein Museum ist ein öffentlicher Raum. Man kann ja auch nicht sagen, nee, für dich gibt es ja nichts. Das ist ein gewisser Zwiespalt. Es gibt da noch keine Lösung. Gibt es jetzt Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, für Ältere? Ich würde sagen, ja. Deswegen bietet hier vielleicht das Digitale die Möglichkeiten, zu den Leuten zu gehen. Wenn sie nicht kommen können, dann muss Bildung und Vermittlung vielleicht rausgehen. Das ist sicherlich ein Weg, der an vielen Stellen beschritten werden wird.
Ja, denn wenn die Museen Orte der Begegnung, der Kommunikation, des Austauschs sein wollen, ich würde die Frage jetzt auch gern nochmal in die Runde geben, wie wird das möglich sein unter den momentanen Rahmenbedingungen? Wie kann das gehen? Also Sie sagen, eine Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, ist sicherlich auch über die digitalen Möglichkeiten, ja. Wie kann das vor Ort gehen? Wir haben Hygienebestimmungen, strenge Hygienebestimmungen, die eingehalten werden müssen und auch eingehalten werden. Aber das sieht ja schon ganz anders aus, nicht? Wenn die Menschen mit Mund-Nasen-Schutz in den Museen unterwegs sind, dort Abstand halten müssen, Mindestabstände einhalten müssen. Das ist ja was ganz anderes, auch atmosphärisch, als das, was es vorher war.
Also ich glaube, dass wir alle noch im Prozess des Lernens sind natürlich. Was wir aber sehen, was auf jeden Fall verstärkt ist, ist das Digitale. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten die letzten beiden Pressekonferenzen, war analog, waren auch Journalisten da. Aber wir haben das Ganze auch live gestreamt auf Instagram. Und da ist es auch interessant, es ist nicht nur ein Einweg, also man hört uns nicht nur zu, sondern man kann auch Fragen stellen über Instagram. Und das ist aber auch, was wir jetzt lernen. Und ich glaube, auch unser Publikum muss sich erst daran gewöhnen, das noch verstärkt zu nutzen. Die sind aber für mich alles nur Hilfskonstruktionen. Also es gibt ja auch Eröffnungen, die über digitale Formate laufen. Das heißt also, dasselbe Prinzip, nur quasi die Involvierten, also Kuratorinnen, Institutionsvertreter, vielleicht noch Unterstützer sind live vor Ort. Das Ganze wird dann per auch in dem Fall mit Instagram gestreamt und es kann auch Reaktionen kommen, aber es ersetzt einfach nicht den analogen Kontakt.
Ich sehe noch ein großes Problem, für das ich selber auch keine Lösung sehe, aber denke, dass wir daran arbeiten müssen. Das ist nämlich die Diskrepanz. Wir reden hier von den verschiedenen Social Medias und wir reden andererseits von einem gewohnten Museumspublikum und das sind in der Regel nicht die ganz, ganz Jungen, sondern das sind in der Regel doch die älteren Museumsbesucher und Museumsbesucherinnen, die sicher sehr, sehr willens sind, wenn sie denn nicht analog ins Museum kommen können, genau diese Informationen zu erhalten, aber so technikaffin noch gar nicht sind, nicht auf diesen Kanälen überhaupt zu Hause sind. Und wie kriegen wir diese Diskrepanz geschlossen? Weil das ganz junge Publikum kriegen wir so vielleicht eher sogar an die Kunst, erst recht an die zeitgenössische Kunst, als wenn wir es immer analog ins Museum locken wollen. Aber umgekehrt, das Stammpublikum, und ich muss jetzt auch mal sagen, für die Museen, das zahlende Publikum, um das mal auch ganz nüchtern zu betrachten, das ist da nicht zu Hause. Und wenn dem jetzt der analoge Besuch zumindest erschwert wird oder auch noch die Angst besteht, ja, ich gehöre vielleicht zur Risikogruppe, ich gehe da besser doch nicht hin. Ich gehe momentan durch viele Museen und sehe vor allen Dingen leere Räume mit Aufsichten, die hinter den Masken schwitzen, aber ansonsten kaum bis wenige Besucher. Und das hängt sicher auch mit einer gewissen Angst noch zusammen. So, also wie kriegen wir diese Diskrepanz auf Dauer, die ja letztlich auch eine Chance wiederum bietet, wie kriegen wir das geschlossen?
Frau Professor Borgmann, das wäre ja jetzt genau das Thema für die Future-Museen. Sind Sie da schon dran? Gibt es da schon erste Überlegungen?
Wir rechnen damit, dass auch der Aspekt, den Sie angesprochen haben, dass es heute so ist, analog, dafür wird bezahlt, für online und virtuell wird nicht bezahlt. Auch das wird sich ändern, ja, auch ändern müssen. Und dadurch bekommt man eben auch in die virtuellen Formate eine ganz neue Qualität, ja, einen ganz neuen Erlebniswert, den ich da reinbringe, wenn es eben nicht nur 1:1 ein Abbild oder ein Teilabbild der physischen echten Situation ist. Und dann sollte es auch so sein, dass Nutzer bereit sind, auch für solche virtuellen Besuche Geld zu bezahlen. Das ist ein Aspekt. Sicherlich wird es ganz viele unterschiedliche Formate geben im virtuellen, digitalen Bereich. Das geht los mit der Frage, ist so ein Besucher alleine in der virtuellen Besuchswelt, in der virtuellen Museumswelt? Oder gibt es auch da wieder soziale Kontakte, Begegnungen und Austausch? Also je nachdem, welche Technologie ich anwende, gibt es da ja auch unterschiedliche und ich finde ganz spannende Möglichkeiten. Und die Frage, wie sieht der analoge Besuch dann künftig aus und wie stark wird er auch mittel- bis langfristig geprägt sein von den Einschränkungen jetzt durch Corona und dem, was wir auch alle durch Corona gerade lernen, nämlich dass der physisch enge Kontakt und Austausch vielleicht gar nicht immer so gewollt ist und bei vielen Menschen auch Ängste auslöst. Wie viel wird davon bleiben, das können wir heute nicht beantworten. Und inwieweit Menschen, die heute den analogen Besuch machen, ins Digitale wechseln, ja, das können wir auch heute nicht beantworten, aber das sind natürlich Themen, die wir untersuchen werden.
Ja, Frau Professor Borgmann, Sie können uns ja nicht sehen, deswegen klinke ich mich an dieser Stelle mal kurz ein, weil Herr Givior dazu direkt was sagen möchte.
Ja, ich würde zwei Erwiderungen gerne machen. Einen ganz praktisch gesprochen in Richtung Herrn Hamann, ob es nicht vielleicht eine Überlegung wäre, digitale Tutorials anzubieten, gerade auch mit der Zielgruppe der Öffentlichkeit, die vielleicht nicht so digital unterwegs ist. Das ist ein ganz praktischer Vorschlag. Und aber in Richtung Frau Borgmann, da gehen bei mir natürlich auch ein bisschen die Alarmglocken an, wenn Sie sagen, dass und das womöglich als positives Szenario in den Raum stellen, dass das Digitale jetzt auch ökonomisiert werden soll, im Sinne von, ich meine, diese Tendenz gibt es ja in vielen Richtungen, aber ich sehe gerade aus der Institution heraus gesprochen, unser digitales Angebot auch als ein Mittel, um, was man im Englischen Outreach nennt, also gerade auch eine Teilhabe, wie man im Deutschen sagen würde, zu ermöglichen, dass wir ein Publikum erreichen, das A, vielleicht gar nicht physisch den Weg sagen wir, aus seiner Nachbarschaft, sei es Kalk, Mülheim oder weitergesprochen Indien oder Afrika aus unterschiedlichen Gründen, also gar nicht erst analog ins Haus kommt, da sehen wir über die digitalen Medien gerade eine Möglichkeit, wirklich hier das zu öffnen und die quasi teilhaben zu lassen an den Diskussionen, die wir hier im Haus führen. Und deshalb, dass wir eigentlich das Kostenlose, was wir noch mit unseren digitalen Angeboten verbinden, dass wir das auch als Chance sehen, eine größere Teilhabe zu gewährleisten.
Ich würde es sehen als es ist kein Soll. Also auf gar keinen Fall würde ich sagen, man muss für einen virtuellen Rundgang in Zukunft Eintritt verlangen. Von wem am Ende für so einen virtuellen Besuch Geld verlangt wird und in welcher Form oder ob man sich das einfach auch in der Erarbeitung dieser Inhalte und dieser Formate stützen lässt durch Partnerschaften oder durch Sponsoren, also wie auch immer sich das nachher darstellt, da gibt es sicherlich auch eine große Vielfalt an Antworten. Und das muss man eben genauso, wie Sie es dargestellt haben, im Einzelfall prüfen.
Ich finde das einen spannenden Gedanken und ich würde Herrn Civio unbedingt an der Stelle recht geben. Aber die Frage von Free und Paid Content ist ja durchaus eine interessante und vielleicht kann man da von der Museumslandschaft auch in verwandte oder benachbarte Gegenden gucken. Wenn ich in die Presselandschaft schaue, dann hatte ich eine Zeit lang schon das Problem, dass ganz viel Content einfach frei war. Und die Presse jetzt inzwischen ja die Bezahlschranken an vielen Stellen eingeführt hat. Und vor der Schranke habe ich Informationen und hinter der Schranke habe ich Informationen, wo ich sozusagen über Abo-Systeme ran kann. Möglicherweise sind so etwas, finden sich da Modelle, die auch für Museen gelten können, dass ich einfach bestimmte Leistungen über so etwas wie ein Abonnement digitaler Art erwerben kann. Und dann kann ich plötzlich an einem Kurssystem teilnehmen, in das ich vor der Schranke begrenzten Zugriff habe, dahinter aber, wenn ich tiefer einsteigen möchte, das machen kann. Auch die ganze Do-it-yourself-Bewegung mit diesem gigantischen Kurswesen, das es ja überall gibt, könnte da interessante Beispiele bieten. Das widerspricht überhaupt nicht einem Outreach-Gedanken, ist möglicherweise eine Erweiterung des Ganzen. Nochmal auf die Frage des Digital Outreach eingehend, wenn ich an bestimmte Zielgruppen wie Senioren denke, glaube ich, dass die digitale Begabung da durchaus steigt, weil die Systeme leichter werden. Und wenn ich überlege, wie WhatsApp-Nutzung aussieht, dann gibt es da munter WhatsApp-betreibende 70- und 75-Jährige. Das ist relativ einfach. Das heißt, wenn ich die Zugänge, die Tools entsprechend einfach aufsetze, dann habe ich auch Chancen, Leute zu erreichen. Wenn das komplexe Vorgehensweisen sind, dann ist das schwierig. Aber ich glaube, dass insgesamt auch Vermittlung in eine solche Richtung geht. Deswegen sehe ich da eigentlich ganz gute Möglichkeiten. So etwas wie Gaming ist natürlich hier an der Stelle eine Zugangsmöglichkeit auch für Menschen, die sonst mit Museen gar nicht so viel zu tun haben.
Ja, also ich kann das nur teilen und bestätigen, diese Aussage. Wir haben ja auch Kollegen bei Fraunhofer, die sich sehr intensiv mit älteren Zielgruppen beschäftigen im Rahmen von Projekten Healthcare, Demenz und eben auch Seniorenwohnen. Und da wissen wir, wenn man diese digitalen Zugänge und digitale Erlebnisse, also auch zum Beispiel die Nutzung von einem Tablet-PC, wenn man die Oberflächen entsprechend gestaltet, dann sind auch ältere Menschen da sehr affin und zugänglich und entwickeln da eine sehr große Freude, wenn sie eben auch den Nutzen entsprechend erfahren.
Ich möchte jetzt mal die Stimme als ursprüngliche Museumsfrau und Kunsthistorikerin doch noch mal bei aller Bewunderung für die Technik und auch den vielen Möglichkeiten, die uns das Digitale jetzt bietet, auch wo wir eben gezwungenermaßen vielleicht schneller in diese Welt geworfen werden, möchte ich doch noch mal ein bisschen störend vielleicht das Original und die Begegnung mit dem Original, die uns in der Museumswelt ja doch sehr wichtig sind, das möchte ich doch noch mal in den Raum werfen, bevor wir jetzt nur noch über das Digitale, die Chancen des Digitalen sprechen. Für mich ist bei allem
Entwicklungspotenzial und nicht nur Potenzial, sondern auch Entwicklungsnotwendigkeit, die ich da durchaus sehe, doch die Frage, wie können wir nicht nur in der jetzt noch ganz aktuellen Situation, sondern vielleicht in einer langfristigeren Situation, wo es eben nicht mehr so ist, dass man sich vor den Bildern mit 500 Menschen in einer Ausstellung tummelt, wie können wir diese Situation der Auseinandersetzung, der Begegnung mit dem Original, wie können wir das neu regeln, vielleicht doch wiederherstellen? Denn das Digitale wird in meinen Augen, da bin ich vielleicht sehr altmodisch und konservativ, wird dennoch die Begegnung mit dem Original niemals ersetzen können. Und da würde ich doch mal gerne auch in unserer Runde noch mal ein bisschen diskutieren.
Also das ist, glaube ich, jetzt überhaupt erstmal ein ganz wunderbarer abschließender Satz für unseren ersten Teil. Ich möchte mich jetzt erstmal bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken für die vielen Einblicke und auch schon die ersten Ausblicke. Und wir werden dann im nächsten Schritt noch ein bisschen genauer sprechen über die Chancen und die Risiken und das, was gelernt wurde jetzt aus den ersten Erfahrungen in den Kultureinrichtungen nach der Corona-Pandemie. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim zweiten Teil wieder dabei sind. Dankeschön.
Ein Podcast von Press,
ein Podcast von
Play Play
Production.
Press Play.
Press Play.
Ein Podcast von Press Play Productions.